Ja, der Vortragsredner ist leider krank geworden, deswegen ist kurzfristig unser Bruder Hagemoser eingesprungen und er hält für uns den Vortrag, den furchteinflößenden Tag fest in Sinn behalten. Bitte schön, Bruder Hagemoser.
Was ist der 27. Januar für ein Gedenktag? Nun, das ist der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Aber was ist denn der heutige Tag, also der 25. März 2011 für ein Gedenktag? Hier in Deutschland jetzt nichts Besonderes, aber dafür in Griechenland. Da wird nämlich dem Tag der Revolution gedacht. Der begann mal im Jahre 1821. Und wenn wir so ein bisschen in die Zukunft schauen, beispielsweise der 3. Oktober, was ist das für so ein Gedenktag? Na, das ist der Gedenktag für die Wiedervereinigung Deutschlands im Jahre 1990. Und das soll einfach mal kurz zeigen, dass es für uns Menschen einfach bestimmte Tage gibt, denen wir gedenken, weil wir eben diese Tage mit besonderen Ereignissen oder manchmal auch mit tragischen Ereignissen verknüpfen, um einfach ja deren Mahnung zu gedenken, um einfach diese Wichtigkeit des Tages hervorzuheben. Das sind halt aber Tage, denen einfach ganze Nationen auch gedenken. Ne? Wiedervereinigung Deutschlands, da denkt nicht nur einer dran, sondern da denken ja viele Bewohner Deutschlands eben dran. Jetzt gibt es aber auch Tage im Leben eines Menschen, also ganz persönliche Tage, wo man sich auch dran erinnern möchte oder dran erinnert und sich auf die Wiederkehr immer wieder freut natürlich. Da haben wir zum Beispiel den Hochzeitstag oder einen anderen besonderen Jahrestag, beispielsweise der Tag des ersten Kusses oder der Tag, an dem man zusammengekommen ist. Das sind halt besondere Tage, die man sich so erinnern mag einfach. Ne? Oder für uns als Zeugen Jehovas haben wir auch zum Beispiel unseren Tauftag. Wann haben wir uns taufen lassen? An dem Tag erinnert man sich auch noch mal gern an seine Hingabe zurück. Oder jetzt beispielsweise auch mit einem wechselnden Datum, aber auch ein fester Gedenktag ist eben unser Gedächtnismal, wo wir auch als Zeugen Jehovas zusammenkommen und diesen besonderen Tag eben gedenken. Jetzt gibt es nur ein Problem bei diesen ganzen Gedenktagen. Wir vergessen sie. Warum? Warum vergessen wir diese Gedenktage? Naja, die einen Tage sind nicht so bekannt, wie beispielsweise dieser Gedenktag jetzt in Griechenland. Das ist für uns Deutsche jetzt nicht so bekannt. Zum anderen liegt es aber auch daran, dass wir eben vom Alltagsstress einfach abgelenkt sind und das einfach vergessen, aus den Augen verlieren, weil man einfach mit ganz anderen Dingen im Kopf zu tun hat und ganz andere Dinge einfach denkt. Doch gibt es im Grunde genommen einen einzigen Tag, an den müssen und sollten wir uns erinnern, weil diesem einen Tag die größte Wichtigkeit gebührt. Das ist ein Tag, der weckt ganz verschiedene Gefühle in uns. Gefühle der Freude, Gefühle der Trauer, aber auch Gefühle der Ehrfurcht. Es ist halt ein Tag, der hier auf der Erde doch sehr, sehr dramatische Ereignisse herbeiführen wird und letztendlich den gesamten Verlauf der Menschheitsgeschichte auch wieder ändern wird. Und das ist ein Tag, auf den wir alle unser Augenmerk richten sollten und eben auch müssen. Und interessant ist, was der Prophet Maleachi zu diesem besonderen Tag nämlich gesagt hat. Und da bitte ich euch mal die Bibeln aufzuschlagen in Maleachi, Kapitel 4, der Vers 5. Maleachi 4, Vers 5, da benennt er zum einen diesen Tag, aber auch, was diesem Tag eben vorausgehen sollte. Maleachi 4, der Vers 5. Hier heißt es, siehe, ich sende euch Elia, dem Propheten, vor dem Kommen des großen und furchteinflößenden Tages Jehovas. Erstmal kurz bis hierhin. Also es ist so der erste Punkt, den wir aus diesem Text schon mal rausholen können. Welchem Tag müssen und sollen wir unbedingt gedenken? Welchem Tag gebührt die größte Aufmerksamkeit? Das ist der große und furchteinflößende Tag Jehovas. Jetzt sind wir aber hier nicht so ganz im Unklaren gelassen, wann dieser Tag beginnt, beziehungsweise in was für einer Zeitperiode dieser Tag ablaufen wird. Es heißt hier, siehe, ich sende euch Elia, den Propheten, vor dem Kommen. Also dem muss irgendwas vorausgehen. Was ist damit gemeint mit diesem Elia, dem Propheten? Naja, das war andersrum. wir finden es besser heraus, wer Elia, dieser Prophet ist, wenn wir uns mit seiner Aufgabe beschäftigen. Die finden wir nämlich im Vers 6. Was hat dieser Prophet für eine Aufgabe? Und er soll das Herz der Väter wieder den Söhnen zuwenden und das Herz der Söhne wieder den Vätern, damit ich nicht komme, um die Erde tatsächlich mit dem Vernichtungsbann schlage. Jetzt ist noch kurz interessant, bei Vernichtungsbann, wer die Studienbibel dabei hat, eine Fußnote, steht unter anderem mit bei, dass sich das Ende dieser Prophezeiung so hart anhört, dass es bei den Juden halt der Brauch ist, bei der Vorlesung den Vers 5, der etwas erfreulicher klingt, einfach zu wiederholen. Mit anderen Worten, den Juden, die damals diesen Text gelesen haben, die war die volle Härte dieses Tages, des großen und furchteinflößenden Tages, völlig bewusst. Das heißt, dass dieser Tag wirklich für uns auch dementsprechend sehr wichtig ist. Jetzt kommen wir mal zu der Aufgabe dieses Propheten. Was war die Aufgabe? Er soll das Herz der Väter wieder den Söhnen zuwenden und das Herz der Söhne wieder den Vätern. Mit anderen Worten, er war an einem Wiederherstellungswerk beteiligt, dass er letztendlich die Herzen von Menschen für Gott bereit machen würde. Das war im ersten Jahrhundert, war das Johannes der Täufer. Der wurde ja damals zu Jesus Christus ja kenntlich gemacht oder auch als Elia identifiziert. Jetzt in unserer heutigen Zeit, in der Neuzeit, erscheint Elia vor dem Kommen des großen und furchteinflößenden Tages Jehovas und ist heute letztendlich niemand anders als der treue und verständige Sklave. Und diese Klasse gesalbter Christen führt dann die geistige Wiederherstellung in dieser heutigen Zeit eifrig durch. Das sei jetzt erstmal so dahingestellt. Also dieser treue und verständige Sklave führt ein Wiederherstellungswerk in unserer heutigen Zeit durch. Jetzt behaupten wir auch, es ist unsere heutige Zeit, ne, in der es wiederherstellt, ist ihn denn auch so. Da lässt uns die Bibel auch nicht im Unklaren. Die Bibel nennt uns nämlich eine Zeitspanne, in der dieses Wiederherstellungswerk nämlich durchgeführt werden sollte. Und Jesus Christus erkannte eben dieses Bedürfnis, dass wir ganz genau wissen wollen, wann, wie, wo, was geschehen würde. Und das war eben auch bei seinen Jüngern so, dass sie diese gleiche Frage auch hatten. Und da wollen wir uns Matthäus 24 mal anschauen. Und zwar zunächst die Verse 36 bis 39, um einfach mal zu schauen, was sagt der Herr Jesus da über die Zeitspanne und was können wir da für uns herausholen. Matthäus 24, die Verse 36 bis 39 und dann der Vers 44. Er sagt hier einfach, von jenem Tag und jener Stunde hat niemand Kenntnis, weder die Engel der Himmel noch der Sohn, sondern nur der Vater. Denn gerade so wie die Tage Noahs waren, so wird die Gegenwart des Menschensohnes sein. Denn so wie sie in jenen Tagen vor der Sintflut waren, sie aßen und tranken, Männer heirateten und Frauen wurden verheiratet, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche hineinging und sie nahmen keine Kenntnis davon, bis die Sintflut kam und sie alle wegraffte. So wird die Gegenwart des Menschensohnes sein. Und dann noch der Vers 44 im Anschluss daran sagt er noch, deswegen erweist auch ihr euch als solche, die bereit sind, denn zu einer Stunde, da ihr es nicht denkt, kommt der Menschensohn. Also schon so ein bisschen gemein. Ne? Wir brennen natürlich alle darauf, dieses ganz genaue Datum festlegen zu können oder herauszufinden, wann greift denn Jehova jetzt ein. Und Jesus Christus sagt selbst, also ich selbst weiß es nicht, die Engel der Himmel wissen es auch nicht, das weiß nur der Vater. Er lässt uns da so ein bisschen im Unklaren, ein bisschen so an der langen Leine, sage ich mal, zappeln. Aber er lässt uns nicht ganz im Unklaren, wann das jetzt genau sein wird. Denn er sagt hier eines voraus, und zwar in dem Vers 37. Da sprach er nämlich von Verhältnissen, die in den Tagen Noahs auftraten. Ne? So wird was sein? So wird die Gegenwart des Menschensohnes sein, sagte er. Und was waren das so für Verhältnisse in den Tagen Noahs? Wie sahen die denn aus? Na, die Bibel sagt in 1. Mose 6, Vers 5 unter anderem, dass Jehova die Schlechtigkeit des Menschen sah, dass sie ausnehmend groß war auf der Erde und dass jede Neigung der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur schlecht war. Die Erde war voller Gewalttat. Das waren die Verhältnisse, die Umstände in den Tagen Noahs. Und Jesus Christus sagt nichts anderes. Also genau dieselben Verhältnisse, die werden in meiner Gegenwart, in der Gegenwart des Menschensohnes eben auch zu finden sein. Und aufgrund der Geschichte wissen wir, wie die Tage Noahs ja endeten, dass diese Verhältnisse ja dann in einer Sintflut endeten. Und wenn man es genau nimmt, dann war die Sintflut nichts anderes als ein Eingreifen Gottes, an den er an seinen Feinden einfach ein Urteil vollstreckte. Im Grunde genommen also auch dort ein Tag Jehovas. Jetzt ist die Frage natürlich, leben wir denn in dieser Gegenwart des Menschensohnes? Leben wir in dieser besonderen Zeit? Und da sagt uns der Herr Jesus nämlich ja sehr, sehr genaue Umstände voraus, die uns ganz klar machen, dass der Herr Jesus zum einen regiert und zum anderen wir eben auch in dieser Gegenwart des Menschensohnes leben. Und da haben seine Jünger ihm nämlich folgende Frage gestellt in Matthäus 24, und zwar den Vers 3. Da lesen wir jetzt nämlich Folgendes. Als er auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen, sag uns, wann werden diese Dinge geschehen und was wird das Zeichen deiner Gegenwart und des Abschlusses des Systems der Dinge sein? Also das war so die einleitende Frage. Und diese Frage hat schon so ein bisschen in sich. Naja, wenn wir mal in Vers 3 bei der Gegenwart schauen, da steht das griechische Wort Parousia. Was ist mit dieser Parousia gemeint? Das bedeutet nichts anderes als den Amtsantritt, beziehungsweise die Ankündigung von Herrschern wurde, war damit immer gemeint, wenn man dieses Wort ausgesprochen hat. Ne? Also haben die Jünger nach nichts anderem gefragt als dem Amtsantritt Jesu. Sag uns, was wird das Zeichen deines Amtsantrittes als König sein? Und dann fragten sie weiter nämlich beim Abschluss. Da gibt es auch ein griechisches Wort, das nennt sich Synthelias. Was ist damit gemeint? Mit diesem griechischen Wort ist nicht direkt das Ende gemeint, sondern eben ja ein Zeitabschnitt, der diesem Ende vorausgeht und das Ende eben mit einschließt. Das ist beispielsweise so mit diesem Vortrag. Der Vortrag ist nicht abgeschlossen, ist erst komplett abgeschlossen, wenn ich von der Bühne gehe, aber es gibt eine gewisse Endphase in diesem Vortrag, ne, der dann vielleicht nochmal diesen Vortrag zusammenfasst oder noch ein paar ermunternde Worte mit sich hat. Das werden wir noch im Laufe dieses Vortrages sehen, wann dieser Vortrag letztendlich zum Abschluss kommt. Aber das bedeutet einfach, dass da eine gewisse Zeitspanne dem vollständigen Ende letztendlich vorausgeht. Und das wollten also die Jünger wissen. Zum einen, was sind die Zeichen deines Amtsantrittes? Und zum anderen, wie wird diese Zeitperiode aussehen, bis eigentlich das tatsächliche Ende kommt? Das wollten sie wissen. Und Jesus Christus gab ihnen jetzt zur Antwort im Vers 7 folgendes Detail. Denn Nation wird sich gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich und es wird Lebensmittelknappheit und Erdbeben an einem Ort nach dem anderen geben. Alle diese Dinge sind ein Anfang der Bedrängniswehen. Also damit sollte es losgehen. Kriegen und Erdbeben, beziehungsweise Lebensmittelknappheit. In Lukas ist ja auch noch im Parallelbericht ist die Rede noch von Erdbeben. Kann man das so sagen? Hat man das irgendwie so ein bisschen beobachten können, dass so ab so einem gewissen Moment vermehrt Kriege waren oder schlimmere Kriege letztendlich waren? Naja, Geschichtsschreiber sind sich da schon sehr einig, dass im 20. Jahrhundert, also sprich im letzten Jahrhundert, ab so einem gewissen Datum, dem Jahre 1914, das alles schlimmer wurde. Davor waren die Kriege meist immer so ein bisschen lokal gebunden. Es waren immer kleinere Örter, die miteinander Streit hatten. Aber ab diesem Moment wurde die ganze Welt auf einmal mit einbezogen in Kriege. Ne? Ab 1914 war ja der Erste Weltkrieg, der ist ja da ausgebrochen. Er streckte sich über über weite Teile des Globus. Aber nicht nur das war ja das Schlimme daran, sondern auch die ganze Kriegsmaschinerie wurde ja ausgebaut. Ne? Man hat Erfindungen einfach letztendlich dafür genutzt, um dann eben diesen Krieg weiter voranzutreiben. Beispielsweise durch den Flugzeugbau, dass die dann dazu benutzt worden sind, um irgendwelche Bomben runterzuwerfen oder auch die Einführung der Massenfertigung in der Waffenindustrie hatte auch zur Folge, dass die Zahl der Kriegstoten ein bis dahin unvorstellbares Ausmaß nahm. Und man schätzt, dass so von rund 65 Millionen mobilisierten Soldaten etwa die Hälfte verletzt oder getötet wurde. Soweit, um einfach dieses Ausmaß sich vorzustellen, wie schlimm das eigentlich geworden ist innerhalb dieser Kriege. Je älter das 20. Jahrhundert wurde, desto mehr Blut floss. Und ein Historiker sagte auch sogar mal, wie viele Soldaten und Zivilisten im Zweiten Weltkrieg letztlich ihr Leben verloren haben, wird für immer ein Geheimnis bleiben. Und wenn man ehrlich ist, ein Ende von Krieg, Mord und Totschlag ist in der heutigen Zeit noch kein Ende zu sehen, auch in unserem jetzigen, in unserem 21. Jahrhundert. Das war so also ein Detail, was der Herr Jesus voraussagte. Damit wird seine Gegenwart beginnen, die Gegenwart des Menschensohnes, sein Amtsantritt. Der Vers 11 sagt ja nämlich ein weiteres Detail voraus. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und viele irre führen. Das nächste Detail, also das letztendlich biblische Lehren, die in Gottes, andersrum, das Lehren, die in Gottes Wort nicht zu finden sind, als biblische Lehre dann eben verkauft werden. Beispielsweise die Dreieinigkeitslehre oder eben auch die Unsterblichkeit der Seele. Dass das alles so ein bisschen verdreht wird, um ein bisschen Ohrenkitzelei in der Geistlichkeit eben herbeizuführen, dass da noch viele Mitglieder hinzukommen. Zum Weiteren ist ein weiterer Umstand, dass die Geistlichkeit auch falsche Hoffnung eben für uns Menschen oder für die Menschen im Allgemeinen setzt, ne? Dass sie lehrt, dass die Vereinten Nationen heute die einzige Hoffnung für die Menschen auf Frieden und Sicherheit seien, ne? Und dabei völlig vergessen, dass es eigentlich nur Gottes Königreich kann, dass nur Gottes Königreich dieses Mittel herbeiführen kann, Frieden und Sicherheit hier auf Erden beziehungsweise universal herbeizuführen. Auch so als weiteres Kriterium, dass halt auch Irrlehren verbreitet werden, ist ja unter anderem auch, dass eben der Name Gottes nicht gelehrt wird, beziehungsweise er auch in den Bibeln, die die Christen halt so herausgibt, beziehungsweise einige herausgeben, einfach nicht mehr zu finden ist, einfach gestrichen worden ist. Man auch keine Anstalten macht, den halt wieder einzusetzen, diesen Namen. Ein weiteres Kriterium, was der Herr Jesus uns hier sagte, dass wir ungefähr wissen, wo befinden wir uns. Dann kommen wir zum nächsten Kriterium, Vers 12. Wegen der zunehmenden Gesetzlosigkeit wird die Liebe der meisten erkalten. Also was sagt er jetzt hier voraus? Das, davor, das waren ja mehr so politische oder, ja, sage ich mal, auch historische Zustände, die wir gerade besprochen haben. Aber was kommt jetzt? Jetzt kommen so soziale Umstände im Grunde genommen. Also ein gewisser sozialer oder moralischer gesellschaftlicher Verfall würde auf einmal auftreten. Das Gesetzlosigkeit, einschließlich Terrorismus und Kriminalität in dieser Zeit überhand nehmen würde. Mit dem Terrorismus, das haben wir alle miterlebt, was schon so Schlimmes passiert ist. Mit der Kriminalität ist es ja nicht anders. In letzter Zeit haben wir auch mehrere Schreckensmeldungen gehabt, dass einfach Menschen Autos angezündet haben, ohne irgendwelche Gründe, weil man ja ein bisschen neidisch war auf finanzielle Verhältnisse und damit eigentlich den eins reinwürgen wollte. Deswegen hat man Autos angezündet, warum auch immer. Oder hier in Berlin ist ja auch das große Problem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, dass man ja da auch schon Angst haben muss, nicht angemacht zu werden oder auch brutal zusammengeschlagen zu werden, dass man im Grunde genommen nirgends mehr sicher ist. Das sagte der Herr Jesus ja auch voraus, dass dieser moralische und gesellschaftliche Verfall herbeigeführt wird. Der Apostel Paulus, der ging noch ein bisschen detaillierter auf diese gesellschaftlichen Probleme ein. In 2. Timotheus 3, die Verse 1 bis 5, finden wir diese Details, die der Apostel Paulus so benannte. 2. Timotheus 3, die Verse 1 bis 5. Wir werden den Text jetzt nicht im Ganzen lesen, wir werden einfach so einzelne Punkte mal kurz herausholen, um zu schauen, ob diese Punkte auf unsere heutige Zeit zutreffen. Was nehmen wir denn da als erstes? Nehmen wir beispielsweise den Familienverfall. Was für Kriterien finden wir hier? Zum einen heißt es hier im Vers 3, ohne natürliche Zuneigung, was auch bedeuten kann im Grunde genommen familiär, also ohne familiäre Zuneigung, dass die Menschen brutal, ja sogar Verräter sein werden, ohne Liebe zum Guten. Das wären so Punkte, die hier zu finden sind. Oder wenn man auch noch so ein Merkmal der heutigen Zeit nimmt, den Egoismus, dass man eigenliebig ist, hochmütig, für keine Übereinkunft zugänglich, dass man aufgeblasen vor Stolz ist. Nur ich, so sind die Menschen heute. Oder auch noch so ein weit verbreitetes Merkmal ist ja der Materialismus, dass die Menschen geldliebend werden, wie es hier im Text heißt. Oder das ohne Selbstbeherrschung, mit dieser Einstellung, alles muss ich haben, alles meins, ich brauch's, obwohl ich es gar nicht brauche, aber wenn ich es habe, dann bin ich toll. Die Vergnügungen mehr lieben als Gott, das sind die Menschen in der heutigen Zeit, die hier in der Bibel beschrieben werden. Ein weiteres Kriterium, das uns der Herr Jesus nannte, dieser moralische und gesellschaftliche Verfall. Und der Vers 13 sagt, dass diese ganzen Umstände sogar noch schlimmer werden, dass die Menschen, böse Menschen aber und Betrüger vom Schlechten zum Schlimmeren fortschreiten werden, indem sie irregeführt werden. Das zeigt auch, dass hier der Teufel, Satan, der Teufel, der Herrscher dieser Welt, auch natürlich seine Hände im Spiel hat, um diese Menschen eben irre zu führen. Jetzt ist es ja nicht so, dass Jehova Gott nicht vor diesem Tag gewarnt hat. In Offenbarung 14, Vers 6 und 7, da lesen wir von einem Engel, der in der Mitte des Himmels fliegt. In der Mitte ist ja ganz ideal, weil das Echo geht ja in jede Richtung, man kann ihn überall hören. Und er spricht davon, dass eben, diesen Text wollen wir einmal gemeinsam lesen in Offenbarung 14, Vers 6 und 7, was dieser Engel nämlich ausspricht, was das für eine wichtige Botschaft ist. Und die auch eben der Elia, der Prophet, von dem wir eingangs kurz gesprochen haben, von diesem träumverständigen Sklaven, der auch eben dieser Aufgabe letztendlich nachkommt. Offenbarung 14, die Verse 6 und 7, da heißt es, und ich sah einen anderen Engel in der Mitte des Himmels fliegen, und er hatte eine ewige gute Botschaft, um sie als frohe Nachricht denen zu verkünden, die auf der Erde wohnen, sowie jeder Nation und jedem Stamm und jeder Zunge und jedem Volk. Na, die Aufgabe des Engels ist wirklich, jeden Bewohner hier auf der Erde anzusprechen bzw. anzutreffen. Ne? Und was sagt er, indem er mit lauter Stimme sprach, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Also ganz klar, der Engel warnt hier vor dem großen und furchteinflößenden Tag Jehovas, vor der Stunde des Gerichts. Ne? Und diese Aufgabe ist nicht eben der Elia, der treu und verständige Sklave, durchaus bewusst und geht dieser Aufgabe auch nach, indem er halt davor warnt. Nur gibt es auch in diesem Fall wieder ein kleines Problem, so wie es letztendlich in den Tagen Noahs war. Noah ist auch umhergegangen, hat vor der Sintflut gewarnt und ich baue ja die Arche und helft mir doch und kommt doch mit rein. Was haben die Menschen gemacht? Hat sie nicht interessiert. Im Bericht von Jesus haben wir gelesen, sie aßen, sie tranken. Also sie gingen ganz alltäglichen Dingen nach, ne? Als ob nie was gewesen wäre. Nur ist diese Einstellung vernünftig, die wir ja auch heute so ein bisschen finden, ne? Wenn wir von Haus zu Haus gehen, ach, lass doch die Zeugen reden, die mit ihrem Ende der Welt, das wird doch eh nicht kommen und wird schon was anderes passieren. Ist diese Einstellung vernünftig? Gar nicht. Schauen wir uns mal das an einem kleinen Fußballspiel an. Jetzt gehen wir mal von aus, wir sitzen alle wieder mal im Olympiastadion nach dem letzten Kongress und da spielen halt zwei Fußballmannschaften, ja, beispielsweise Deutschland und Brasilien. Das ist ein ganz hitziges Spiel, ja, ganz viele Torchancen, das ist ganz toll gewesen, das Spiel, die Zuschauer sind gut drauf, feuern das Team an, eins nach dem anderen und so 89. Minute, 0-0, unentschieden. Das Ziel der Spieler ist ja natürlich, ein Siegtor zu machen, das Spiel zu gewinnen. Und jetzt hat halt Brasilien Ecke bekommen, einen schönen Eckball, schießt los, verwandelt die Ecke nicht. Und dann ist Deutschland, der Deutsche, der ist ja flink und flott und kontert. Und rennt durch. Ne? Drei Spielzüge, Pass. Und ist schon beim Stürmer, der Stürmer kurz vorm Elfmeterraum. Hat den Torwart vielleicht sogar schon ausgetanzt, der Torwart war auch noch mit draußen und eigentlich ein freies Tor, freie Schussbahn, der Sieg wäre da. Was macht dieser Spieler? Der bleibt auf einmal stehen, guckt auf die Uhr, guckt den Schiri an. Sag mal, wie lange haben wir eigentlich noch zu spielen? Was wäre denn da im Stadion los gewesen? Also ich will nicht der Spieler sein, sage ich euch ganz ehrlich, aber das wäre heiß hergegangen am Ende des Spiels wahrscheinlich. Ne? Was hätten denn alle eher gesagt? Die ganzen Zuschauer, die da gesessen hätten, ne? Die hätten doch eher losgebrüllt, jetzt lauf, mach doch das Tor endlich, jetzt schieß es, verwandle den Treffer. Ne? Und so ist es mit uns auch, ne? Dass wir uns nicht allzu sehr zu einem Gedanken drüber machen, wo befinden wir uns eigentlich und wie lange ist es denn noch? Ne? Sondern dass wir uns auch eben darüber Gedanken machen, dass wir nicht nur sagen, naja, das hat ja noch ein bisschen Zeit. Nee, beim Fußballspiel hat es ja auch keine Zeit mehr gehabt. Die eine Minute, ne? Das ist ganz, ganz wenig Zeit. Und wer macht den Abpfiff? Nicht der Spieler, sondern der Schiedsrichter. Und genauso ist es mit uns. Jehova Gott macht den Abpfiff, ne? Und nicht wir, die halt dann sagen, jetzt habe ich genug, jetzt bin ich genug gelaufen oder jetzt kann ich nicht mehr oder es interessiert mich alles nicht mehr, ne? Nein, das wäre verkehrt, ne? Dieses, ja, so eine gewisse Gleichgültigkeit eben zu entwickeln oder Desinteresse, sondern Dringlichkeit ist gefragt, ne? Dass wir uns eben ein Dringlichkeitsgefühl aneignen wollen. Und wie machen wir das jetzt? Na, jetzt haben wir halt zum einen gerade betrachtet, in welcher Zeitspanne, in welcher Zeitperiode wird das geschehen. Aber jetzt bleibt ja noch die Frage offen, was wird geschehen und was muss ich tun? Und die Antwort hat uns der Apostel Petrus gegeben in seinem zweiten Petrusbrief, die Verse im Kapitel 3, 2. Petrus 3 und dort ab dem Vers 10 bis 13. Und den Text wollen wir auch noch mal kurz im Einzelnen betrachten. 2. Petrus 3, die Verse 10 bis 13. Hier heißt es, doch Jehovas Tag wird kommen wie ein Dieb, an welchem Tag die Himmel mit zischendem Geräusch vergehen werden, die Elemente aber werden vor Gluthitze aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr werden aufgedeckt werden. Da alle diese Dinge so aufgelöst werden, was für Menschen solltet ihr da sein in heiligen Handlungen des Wandels und Taten der Gottergebenheit, indem ihr die Gegenwart des Tages Jehovas erwartet und fest im Sinn behaltet, durch den die Himmel im Feuer aufgelöst werden und die Elemente von Gluthitze zerschmelzen werden. Doch gibt es neue Himmel und eine neue Erde, die wir gemäß seiner Verheißung erwarten, und in diesen wird Gerechtigkeit wohnen. Wie verstehen wir jetzt diesen Text? Nun, zum einen ist halt hier eine gewisse symbolische Sprache mit dabei. Wenn in der Bibel halt häufig von Himmeln die Rede ist, also nicht immer, aber häufig eben von Himmeln die Rede ist, dann sind damit Regierungen gemeint, beziehungsweise sind Herrschende gemeint, die sich einfach über das Volk erheben. Was geschieht mit diesen Herrschenden, die sich über das Volk erheben? Da heißt es im Vers 10, dass diese Himmel, also diese Herrschenden, mit zischendem Geräusch vergehen werden. Wenn man das so kennt mit einer Kohlensäureflasche, wenn man die aufmacht, dann macht es mal kurz zisch. Und schon ist alles vorbei, dann ist die Flasche offen. Und genauso wird es auch mit diesen Regierungen sein, dass sie so schnell vergehen werden, dass man es gar nicht realisieren wird. In einer anderen Übersetzung wird sogar gesagt, dass sie mit großem Knall davon gehen werden. Man wird vielleicht kurz was mitkriegen, so, oh, da war ja was, aber dann ist auch schon wieder vorbei. So schnell wird das vergehen. Das wird also zum einen vergehen, Regierungen, die relativ schnell vergehen werden. Was wird noch vergehen? In Vers 10 ist von Elementen die Rede, die vor Gluthitze aufgelöst werden. Was ist damit kurz gemeint? Nun, damit sind die Grundprinzipien der Welt gemeint. Also im Grunde genommen die Haltung, die dem Handeln, den Zielen und anderen charakteristischen Merkmalen dieser Welt von heute zugrunde liegt. Worunter auch letztendlich der Geist der Welt hinzugehört, der eine gewisse sündige Neigung eben darstellt und darauf und letztendlich auf die Menschen einen großen Einfluss hat, wie sie eben handeln und denken. Und diese werden auch vergehen, also diese Elemente, diese Haltung, diese Grundhaltung, diese Grundprinzipien. Regierungen, Grundhaltung, und was wird noch vergehen? Beziehungsweise es wird vielleicht auch aufgedeckt werden. Die Erde und die Werke auf ihr werden aufgedeckt werden. Mit der Erde ist nichts anderes gemeint als die menschliche Gesellschaft, also die heutige menschliche Gesellschaft, die letztendlich von Gott entfremdet ist. Und diese Werke, die zeigen einfach nur die materialistische Einstellung, die Neigung auf irdische Dinge, soll das bedeuten. Es bedeutet einfach, dass die Erde, also die Gesellschaft und die Einstellung auf die irdischen Dinge, auf diesen Materialismus in ihren Grundfesten einfach erschüttert wird. Das wird alles vergehen. Regierungen, die Grundhaltung und ja, letztendlich die Neigung auf irdische Dinge und auch teilweise von Gott entfremdete Menschen. Jetzt ist interessant, dass es hier heißt, dass diese Werke aufgedeckt werden. Was ist damit gemeint? Na, es kann auch bedeuten, dass was gefunden oder auch bloßgelegt wird. Und Petrus wollte einfach damit sagen, dass Jehova in der großen Drangsal Satan bloßstellen wird und das ans, und einfach ans Licht bringen wird, dass er und viele seiner Anhänger eben gegen sein Königreich waren und deshalb einfach die Vernichtung verdienen. Und es kann sogar passieren, das sagt auch der Wachturm ganz klar, dass es halt wohl sehr denkbar ist, dass diese populären und gewaltbetonten Spiele oder Unterhaltungen, die in der heutigen Zeit ja auch zu finden sind, worauf auch eben viele ihren Sinn halten, dass sie einfach schon so stark die Menschen prägen, dass es gut passieren kann, dass an dieser Zeit, in dieser Schlusszeit, einer über den anderen herfällt. Und das bedeutet einfach für uns, wenn wir diesen Vers verstehen, es besteht eine komplette, eine endgültige Vernichtung bevor. Die Regierungen, Menschen und eben Grundhaltungen oder Einstellungen, die werden komplett vernichtet. Und wenn wir das verstehen, dann verspüren wir nämlich eins, Dringlichkeit. Mit dem Gedanken, ich muss jetzt was machen. Und was muss ich machen? Das hat der Petrus auch gesagt im Vers 11 und 12, dass wir Menschen in heiligen Handlungen des Wandels und Taten der Gottergebenheit sein sollten. Und was bedeutet es letztendlich, dass wir heilige Handlung an den Tag legen? Naja, das können viele verschiedene Punkte sein, die im Grunde genommen einfach nur eines bewirken sollen, Jehova Gott zu verherrlichen und zu lobpreisen. Ne? Und wenn man da mal stellvertretend zwei herausnimmt, das kann zum einen unsere öffentliche Predigtätigkeit sein, die uns hilft, auf der einen Seite dringlich zu sein, aber auch eben unser Verhältnis zu Jehova Gott zu vertiefen. Und eben aber auch unsere christlichen Zusammenkünfte, wo wir auch immer wieder über dieses Ereignis sprechen und darüber Gedanken machen, was müssen wir machen, um einfach Jehova Gott noch wohlfälliger zu werden. Und was geschieht dann, wenn all das vorbei ist, wenn ich mich bewährt habe, wenn diese Zeit vorbei ist? Dann spricht die Bibel in 2. Petrus 3, Vers 13 von etwas Neuem, von einer neuen Himmel, von neuem Himmel und einer neuen Erde, die wir gemäß seiner Verheißung erwarten. Und was wird in diesem wohnen? In diesem wird Gerechtigkeit wohnen. Damit ist nichts anderes gemeint, dass die alten Regierungen abgelöst, vernichtet werden durch das messianische Königreich. Dieses messianische Königreich hier auf Erden dann das Paradies herbeiführen wird, wo alle Menschen gemeinsam in Gerechtigkeit, in Frieden und in Harmonie wohnen werden. Und deswegen gab uns der Apostel Petrus doch im Vers 14 so folgende Ermunterung, dass wir unser Äußerstes tun sollten, um eben schließlich von ihm, also von Jehova Gott, fleckenlos und makellos und in Frieden erfunden zu werden. Dass es eben nichts Wichtigeres gibt, als auf dieses Ereignis hinzuarbeiten und uns eben von Jehova Gott dann als bewährt hinzustellen oder eben als geprüft zu werden.